SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Land ohne Lieder. Was bewirken Gesangsverbote in der Pandemie? Am Mikrofon begrüßt Sie Norbert Lang. 2020 wird als Jahr des verstummten Gesangs in die Geschichte eingehen. Ob in der Kita oder Kirche, im Konzerthaus oder der Karaoke-Bar, vielerorts ist das Singen wegen der Corona-Maßnahmen verboten oder nur eingeschränkt möglich. Gesangsvereine, Laienchöre und professionelle Vokalensembles können kaum proben. Sängerinnen und Sänger sind wegen mangelnder Auftrittsmöglichkeiten in finanziellen Nöten. Schulkinder dürfen keine Lieder anstimmen. Gesangsstunden fallen aus und auch in den Fußballstadien ist es seltsam still geworden. Was geht uns verloren, wenn die Menschen nicht mehr gemeinsam singen? Wie gehen die Sänger und Sängerinnen mit den Corona-Maßnahmen um? Und warum fällt uns der Gesangsverzicht so schwer? Darüber diskutieren wir heute mit Melanie Wald-Fuhrmann, Professorin für Musikwissenschaften und Direktorin der Abteilung Musik am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt, mit Martin Fleiderer, Professor für Geschichte des Jazz und der populären Musik an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Und mit dabei ist auch Professor Holger Speck von der Hochschule für Musik Karlsruhe. Herr Speck, Sie sind Dirigent und Gründer des Vokalensembles Rastatt, das ja bereits auch für den Grammy nominiert war. Die Pandemie hat Ihre Arbeit ja wirklich stark eingeschränkt. Was bedeutet das für ein Ensemble, wenn das Singen plötzlich ein Risiko ist?
Ja, das bedeutet, dass uns das Zentrum dessen, was wir tun, weggenommen wird sozusagen von dieser vermaledeiten höheren Macht des Virus. Das bedeutet einen ganz großen Einschnitt in künstlerische Abläufe. Das bedeutet einen Einschnitt in die Biografie jedes einzelnen an einer Produktion beteiligten Sängers oder einer Sängerin. Das bedeutet darüber hinaus, und das ist vielleicht auch gerade im Frühjahr das Entscheidendste gewesen, eine große emotionale Belastung, wie mit dieser Situation, mit dieser erstmal Perspektivlosigkeit umzugehen ist.
Kommt man nicht ganz aus der Übung, wenn Konzerte fehlen?
Ich würde da unterscheiden, also wenn ein professioneller Sänger, der ausgebildet ist und der seine Stimme trainiert, ich denke, der wird so schnell nicht aus der Übung kommen. Anders sieht es, glaube ich, im Amateurbereich aus, wenn gerade die Stimmbildung zum Beispiel auch im Rahmen der Chorarbeit stattfindet, wenn es regelmäßige Treffen zu diesem Zweck gibt, dann kann das schon auch tatsächlich bedeuten, dass die Stimme schlapp macht mit der Zeit oder jedenfalls nicht so trainiert ist, wie man das gerne hätte.
Melanie Wald-Fuhrmann, wenn Sie diese Beschreibungen hören, drohen uns da irreparable Schäden für die Gesangskultur oder ist es zu viel gesagt?
Das würde ich wirklich für etwas übertrieben halten, denn es ist, aber Herr Speck weiß das besser als ich, mit der Stimme wie mit den Muskeln. Die lässt natürlich nach, wenn wir sie nicht trainieren, aber sie lässt sich dann auch wieder auf Vordermann bringen. Aber natürlich fehlt uns ganz viel, was uns sowohl, wenn wir es ausführen, wie wenn wir ihm zuhören, was uns Freude bereitet, was ein Element von Gemeinschaft ist, die uns ja auch sonst im Moment so fehlt. Also im Moment würde ich sagen, ist es schlimm. Hoffen wir nicht, dass das irreparable Folgen nach sich zieht.
Martin Fleiderer, wenn man etwas schmerzlich vermisst, dann wird einem ja auch oft erst besonders klar, was daran so besonders war. Was ist denn das Besondere am Gesang, an diesem Instrument, das jetzt gerade alle so vermissen?
Na, ich denke nicht, dass der Gesang vermisst wird. Wir hören ja weiterhin Musik, hören uns Gesangsnummern an, hören uns Sängerinnen und Sängern an. Und wir können natürlich auch selbst singen, zu Aufnahmen mitsingen, allein unter der Dusche singen, im Bad, in der freien Natur. Es ist das gemeinschaftliche Singen, das fehlt. Ja. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass Musik machen generell eben was Gemeinschaftliches ist. Das heißt, zwischen den Sängerinnen und Sängern untereinander, zwischen Sängerinnen und Musikern und noch einen Schritt weiter mit dem Publikum natürlich zusammen, dass da immer eine Interaktion stattfindet. Und das ist das, was wir jetzt schmerzlich vermissen. Da sind dann auch Videokonferenzen oder ich habe auch gehört, dass manche Ensembles über diese Videoschaltungen üben wollen. Immer ist der Bericht hinterher, nee, es ist halt nicht so, als wenn wir zusammen in einem Raum sind, die Vibrations spüren, das Körperliche spüren. Es ist halt einfach nur reduziert durch das Digitale und die digitalen Leitungen.
Holger Speck, haben Sie das probiert über Videosoftware? Ich meine, in anderen Bereichen funktioniert das ja teilweise ganz gut im Homeoffice. Wie war das bei Ihnen?
Also so hier die jungen Sänger und Sängerinnen in der Musikhochschule hatten beim ersten Lockdown im April, als hier die Hochschule auch geschlossen war und wir gar nicht unterrichten durften Präsenz, hatten wir uns natürlich über Video verständigt und Unterricht probiert. Da kann ich Herrn Fleiderer aber nur zustimmen. Ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht. Das stößt an seine Grenzen ab dem Moment, wo man über atmosphärische, kommunikative Dimension spricht, da hat das digitale Format ganz klar seine Grenzen. Und ich sage mal Gott sei Dank, weil sonst könnten wir ja das alles ersetzen. Was das Ensemble betrifft, habe ich selber mit meinem Ensemble keine Videoproben gemacht. Wir haben im Gegenteil ein Video produziert, aber live miteinander, mit dem, was eben möglich war in der Zeit mit reduzierter Besetzung, weil das auf diesem, für das, was wir sozusagen stehen, das Videoformat oder auch das Proben sicher nicht das geeignete und adäquate Format ist.
Herr Speck, aber man könnte ja eigentlich auch meinen, dass diese Möglichkeiten, übers Internet zu unterrichten, ja eigentlich auch neue Chancen bieten, oder?
Ja, sicher. Also ich meine, es war schon so, dass wir dankbar waren, überhaupt über die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben und auch Erfahrungen auszutauschen. Es ist nur, es scheitert ein bisschen an der Praxis. Denn wer hat so eine tolle Mikrofonqualität zum Beispiel zu Hause, dass das, was eine Gesangsausbildung ausmacht, nämlich die Stimme als umfängliches Medium zu beurteilen und damit umzugehen, zu kommunizieren, dass das also umfänglich im Digitalen kaum abzubilden ist, da bleiben dann auch, was das Frequenzspektrum betrifft, bleiben da bestimmte Bereiche außen vor. Davon abgesehen, dass das Spielen gleichzeitig zum Beispiel ja schlecht möglich ist, wenn ich zu Hause dann Klavier spiele und den Sänger begleite und das nicht absolut in Time ist, kann ich ihn auch nicht begleiten und ihn dann gleichzeitig auch nicht so gut hören, weil ich ja mein Klavierspiel höre und so. Also das ist alles more tricky, als man das vielleicht denkt.
Okay. Frau Wald-Fuhrmann, wir wissen ja natürlich so küchenpsychologisch gesagt, also das Singen in der Gemeinschaft natürlich auch die Gemeinschaft und das Soziale stärkt. Aber woran liegt es eigentlich und warum lässt sich das nicht im digitalen Raum so reproduzieren?
Das Singen als gemeinschaftliche Tätigkeit ist eben in erster Linie eine gemeinschaftliche Tätigkeit. Das ist gerade bei so der typischen europäischen Musik, die mehrstimmig ist, ganz evident, da kann man eben nicht alleine dasselbe Ergebnis erzeugen, wie wenn man es zusammentut. Also man braucht wirklich die mehreren Menschen, um ein Ergebnis zu erzeugen. Und das macht in der Durchführung wie im Ergebnis auch noch allen Spaß und Freude. Denn typischerweise singt man ja Musik, die man mag und nicht welche, die man scheußlich findet. Und insofern ist das die Kombination, ja, man entscheidet sich ja für ein Ensemble, wo man sagt, grundsätzlich finde ich die Musik, die da gesungen wird, gut. Vielleicht nicht immer jedes einzelne Stück im selben Maße. Aber das ist das Besondere, dass sowohl die Durchführung als solche, eben das Singen selbst, das Proben, wie das, man ist ja auch sein Rezipient, ne? Man ist der Produzent der Musik und der Rezipient im selben Moment, eben wie auch das Ergebnis schön findet, es einem Lust bereitet und das dann eben noch auch eben ein gemeinschaftliches Ergebnis ist, dass man also gemeinsam erzeugt und gemeinsam sich dann am Ergebnis erfreuen kann. Und nun könnte man natürlich sagen, mit richtig guter Technik ginge das auch ohne die leibliche Kopräsenz, wie wir dann immer zu sagen pflegen. Ein typisches Videokonferenzformat ist aber nicht darauf ausgerichtet, dass Leute gleichzeitig sprechen, sondern eben das immer nur einer zur selben Zeit etwas tut. Deswegen funktioniert das technisch-akustisch nicht. Ich weiß, dass es ein paar speziell fürs gemeinsame Musizieren entwickelte Softwarelösungen gibt. Ich habe aber selber keine Erfahrung damit. Die versuchen genau daran zu arbeiten, dass es wenigstens akustisch auch mit der zeitlichen Abstimmung funktioniert. Bei Videokonferenzformaten, das kennen wir alle, gibt es doch oft gewisse zeitliche Verzögerungen. Die sind fürs gemeinsame Musizieren, wo es um die Millisekunde geht, natürlich tödlich. Also sagen wir mal so, man könnte dafür technische Lösungen finden. Dann gibt es aber wahrscheinlich doch noch den spezifischen Aspekt, dass wir, wenn wir zur selben Zeit am selben Ort miteinander sind, eben noch andere Wahrnehmungsaspekte eine Rolle spielen, die irgendwie halt nonverbal sind, auch nicht mal visuell, die irgendwie übers körperliche Spüren, selbst wenn man sich nicht berührt, dass man quasi zusammen im Raum ist und dadurch gemeinsam eine Atmosphäre erzeugt, also die da noch hinzukommen und offenkundig auch dazu beitragen, dass dieses gemeinschaftliche Erleben im besten Fall ein beglückendes gemeinschaftliches Erleben ist. Und das können wir dann technisch nicht reproduzieren.
Ja, ich kann da mal Frau Wald-Fuhrmann nur zustimmen. Genau das ist die entscheidende Frage. Also was macht das Kommunikative oder wie stark ist der kommunikative Aspekt des Singens? Ich kann natürlich zu Hause oder hier in der Hochschule üben. Ich kann auf einem technischen Niveau üben. Ich kann mich verbessern. Ich kann mir Stellen vornehmen. Ich kann an grundsätzlichen gesangstechnischen Fragen arbeiten. Aber letztendlich ist doch das Ziel dessen, was wir tun, eben die Präsentation, das in Kommunikation treten mit anderen Menschen. Und das, muss ich sagen, schlägt so langsam schon auch durch. Also das, glaube ich, man hält es eine Weile durchaus auch aus, wenn eine Perspektive da ist. Gerade die Studenten zum Beispiel, die jetzt in der Ausbildung sind, wissen oder hoffen, wie wir alle zusammen, dass die Sache doch eine Perspektive hat und dass man im Laufe des nächsten Jahres wieder sowas wie Vorsingen, dass die Agenturen wieder ihre Vorsingen machen, dass die Theater wieder ihre Stellen besetzen und so weiter. Wenn solange diese Perspektive da ist, kann man die Situation, denke ich, überbrücken und das simulieren, diesen Aspekt des Kommunizierens. Aber de facto kann man ihn eben nicht auf lange Sicht ersetzen. Und das fehlt. Und ich denke, das ist für den Profi schwer, aber erträglich, weil er wahrscheinlich ein Ensemble hat, wie zum Beispiel Rundfunkchöre oder Theaterchöre, die ihn sozial halten und die auch die eine oder andere Probe ermöglichen. Aber für die vielen Sänger, die in den Amateurchören singen, die jetzt auch, weil ihr Tun als Freizeittätigkeit eingestuft wird, nicht proben dürfen und gerade diesen Ensembles der soziale Aspekt unglaublich wichtig ist, für die ist das jetzt wirklich hart und ich denke nicht, dass das zu ersetzen ist durch das Medium des Online-Probens.
Jetzt würde mich trotzdem noch mal interessieren, was Sie über das Musikalische, die musikalischen Qualitäten des gemeinsamen Singens denken. Also was man da auch als Sänger mitbringen muss und was so diese, ja, was so die Herausfordernisse sind, was es auch schwer macht, mit anderen zusammen zu singen. Genau, das würde mich noch mal interessieren, Herr Speck.
Ja, das spielt sich genau in diesem Bereich ab, den Frau Wald-Fuhrmann eben angesprochen hat. Diese atmosphärischen Dinge, ein Charakter einer Stimme, die neben mir singt, zu spüren, einen Ensembleklang zu formen, in dem ich mich wirklich homogen verhalte, in dem ich verschmelze, in dem ich spüre, ich habe gerade ein Merkmal in der Stimme, das den Stimmklang der Gruppe stört. Da muss ich mich zurückhalten oder ich muss ein bisschen mehr Körperklang, wie wir sagen, dazugeben, um ein bisschen mehr Fülle zu kriegen oder ich muss eine Helligkeit, eine Brillanz beisteuern. Das sind ja feinstes Tuning im Bereich der Stimmcharakteristik, die ein Ensemblesänger jetzt im Vergleich zu einem Sänger, der sich auf solistisches Singen spezialisiert, on top zu seinen stimmtechnischen Fähigkeiten noch dazu mitbringen muss. Ich glaube, das ist das, was das Ensemblesingen so spannend macht.
Martin Fleiderer, gilt das auch für Pop und Jazz?
Natürlich, da gilt es genauso. Also ich möchte es auch betonen, kann es nur unterstreichen, was die beiden Vorredner gesagt haben. Es ist eine sehr feingliedrige Interaktion, der im Gange ist, auch wenn man die Noten vor sich hat und eigentlich in erster Linie mal die Noten singt. Es ist über das Hören eine klangliche Feinabstimmung in der Intonation, in der Dynamik, in Tempo. Das machen die Sänger untereinander. Und vielleicht ist es Ihnen auch schon mal aufgefallen, guter Chor braucht dann auch nicht mehr unbedingt einen Dirigenten, weil dieses Hören aufeinander hören dann so gut funktioniert und ein Chor so gut eingesungen ist, dass er dann einfach diesen Gesamtklang hervorbringt. Aber dafür ist eben diese Anwesenheit im selben Raum schon wichtig. Also Frau Wald-Fuhrmann hat ja die Latenzzeiten angesprochen, die immer bei den digitalen Medien mit drin sind und die zum Beispiel so ein zeitliches Mikrotiming, genaues Timing verhindern. Ich habe mir noch ein schönes Zitat von einem Philosophen rausgeschrieben, der das auch auf den Punkt bringt. Der Gernot Böhm hat mal gesagt, Stimme ist die Artikulation von leiblicher Anwesenheit im Raum. Also es geht wirklich um diese Anwesenheit, zu sagen, ich bin im gleichen Raum wie du und wir erschaffen uns zusammen einen klanglichen Raum im Chor. Ich finde das ein sehr schönes Bild und das, ich vermute mal, funktioniert digital nicht. Vielleicht können das unsere Enkel wieder anders, vielleicht gibt es auch andere technische Tools, aber zurzeit geht es auf jeden Fall noch nicht. Und im Pop-Jazz-Bereich kommen noch mehr Freiheiten hinzu, die es jetzt in der klassischen Musik auch gibt, aber vielleicht in eingeschränkterem Maße. Also es ist diese Freiheit, sich einzugrooven aufeinander, also auch so einen Groove zu spüren, so einen Tanzgroove, einen Bewegungsgroove. Natürlich haben das klassische Chöre auch. Und es ist in vielen Bereichen dann auch ein improvisatorisches Element mit dabei, was natürlich nicht
oder nur selten auf den ganzen Chor ausgedehnt bleibt, aber einzelne Stimmen können dann eben improvisieren und können etwas kommentieren, variieren. Und da gibt es dann doch auch Freiheiten, die dann nochmal andere interaktive Prozesse in Gang bringen. Aber ganz wichtig, dieses Hören, aufeinander hören, ist so zentral in allen Sparten der Musik. Wenn das gehemmt ist durch dieses digitale Medium, und Herr Speck hat ja gesagt, gleichzeitig damit einen Kopfhörer hören und im Raum Musik machen, das mit dem Mikrofon wieder einfangen, das wird dann so vermittelt, so indirekt. Es wird sehr, sehr schwierig, das dann auf einem guten qualitativen Niveau zu machen. Wobei ich sagen würde, im Pop-Bereich machen das die Profis ja schon. Also es gibt es ja schon nicht erst seit 10 Jahren, seit 20 Jahren schon, dass an verschiedenen Stellen produziert wird, dass Files, Musikdaten von Japan nach New York geschickt werden. Da wird eine Spur dazugegeben, dann in Hamburg eine weitere und das wird dann abgemischt in Berlin. Das geht dann schon, aber eben nicht synchronisiert in Realzeit. Das ist immer noch mal was ganz anderes, wenn man wirklich zum gleichen Zeitpunkt so ein Ereignis hervorbringen will. Und natürlich kommt das Publikum noch mal hinzu, das hat Herr Speck ja auch angesprochen. Das Publikum gibt eigentlich den Musikern oft die Energie und die Nahrung und die Motivation, überhaupt zu singen. Das ist vielleicht bei Laienchören nicht unbedingt so. Die machen das auch für sich selber und freuen sich, dass sie da einen geselligen Abend verbringen. Aber wenn dann doch auf Weihnachten zu, meistens sind es ja die Weihnachtskonzerte, dann noch das Konzert ansteht, dann wird es nochmal auf ein anderes Level gehoben.
Frau Wald-Fuhrmann, Sie haben sich ja auch mit den psychologischen und gesundheitlichen Effekten des gemeinschaftlichen Singens ja auch beschäftigt. Wie wirkt denn das Singen auf Körper und Geist, gerade auch jetzt im Hinblick auf diese Beispiele, die wir gerade hatten? Natürlich jetzt nicht das vorproduzierte Zusammensingen zwischen Japan, Deutschland und den USA, sondern eben, wenn man wirklich gemeinsam im Raum ist, wenn man gemeinsam eine Atmosphäre spürt. Was sind da für Effekte zu beobachten?
Da gibt es wirklich einen ziemlich riesigen Forschungsstand dazu. Also das interessiert ganz viele Menschen herauszubekommen, was macht das Singen, gerade das gemeinschaftliche Singen mit Menschen im Alltag, aber auch in therapeutischen Kontexten, in der Altenpflege, bei Dementen, bei Alzheimer-Personen, bei Krebskranken. Also es ist wirklich ein großes Forschungsfeld, auch weit in die Musiktherapie hinein. Ich habe immer ein bisschen den Verdacht, dass viele Forschung motiviert ist schon mal von der positiven Grundannahme, Musik ist super und gemeinsam singen ist super und dann finden wir das, was wir finden wollen. Also die Frage nach, wie man denn in der experimentellen Forschung sagt, Kontrollgruppen, die ist nicht immer ganz sauber beantwortet. Aha. Aber das mal in Klammern gestellt. Also ein Effekt, der sich wirklich überall und ziemlich zuverlässig und in verschiedenen Kontexten findet, ist genau dieses Gemeinschaftsbildende. Also zum einen bringt das gemeinsame Singen eben eine existierende Gemeinschaft, eine Gruppenbindung zum Ausdruck, aber es kann eben auch dazu führen, dass Menschen, selbst wenn sie sich vorher gar nicht kannten, sich im Anschluss ans gemeinsame Singen eben eher miteinander verbunden fühlen. Das, glaube ich, irgendwie plausibel, macht Sinn. Das ist ja auch das, weshalb vom Fußballstadion bis zur Kirche Gemeinschaften miteinander singen oder singen sollen. Also dieser gemeinschaftliche Aspekt ist ein ganz starker. Und dann gibt es so Bündel von Effekten, die, wenn man so will, sich alle auf den einen Nenner auch bringen lassen, dass es einem hinterher besser geht, dass Singen glücklich macht, dass es zur Stressreduktion führt, alle möglichen positiven Biomarker tatsächlich in die Höhe treibt. Also solche Dinge, es macht uns halt glücklich. Ich meine, deswegen machen es Menschen. Sie machen es ja nicht, weil sie sich damit selber quälen, ne? Das ist ja klar, sondern weil sie offenkundig merken, es tut ihnen gut. Und das kann sogar relativ, wir würden vielleicht sagen, extreme Formen annehmen, dass es wirklich auch zu sehr intensiven Erlebnissen führen kann, die Menschen teilweise auch durchaus spirituell oder religiös interpretieren. Auch das ist, wie sehen wir letztlich gespiegelt, im Einsatz von Musik und gerade auch vom selber Singen in verschiedenen religiösen oder kultischen Praktiken. Also es kann wirklich extrem intensive Glückserlebnisse und herausragende Erlebnisse auslösen.
Bleiben wir mal
warum
bei
diesem das so ist, weiß man noch nicht ganz genau, muss ich gleich hinzu sagen.
Ah, okay, ja, das ist natürlich interessant. Bleiben wir mal bei diesem Begriff Stressreduktion. Da musste ich gerade an Sie denken, Herr Speck. Wenn Sie da so vor einem Konzert stehen, da haben Sie ja sicher eher nicht diese Momente der Stressreduktion, sondern eher das Gegenteil, kann ich mir vorstellen. Also das gibt's doch dann auch, oder? Also dass dieses Singen ja auch gleichzeitig dann doch sehr viel Stress und Arbeit bedeuten kann, oder? Und sehr viel Druck ja auch manchmal auf einen Chor auch macht, wenn der dann vielleicht kurz vor einem Auftritt steht. Wie erleben Sie das in der Praxis?
Klar, aber im besten Falle ist es ja der sogenannte Eustress, nicht? Also wenn man eine schöne Arbeitsphase hatte und genügend Probezeit hatte und die Sänger super vorbereitet sind, dann kommt man ja schnell an einen Punkt, wo dieser Hunger nach der Präsentation, nach der Kommunikation mit dem Publikum, nach dem Erlebnis des originalen Konzertraumes und so weiter da ist. Und das erlebe ich eigentlich eher als fröhliches Aufgeregtsein. Natürlich, sicher gibt es auch, dass man mal irgendwie von der Stelle Schiss hat oder so, die schwierig ist, und dann ist es natürlich auch aufregend, aber ich erlebe das eigentlich eher als, wie gesagt, als Vorfreude, und insofern ist das eigentlich kein Negativaspekt.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, die Studien, von denen ich sprach, die untersuchen tatsächlich eher das Laienmusizieren, eben Singen im Alltag auch als therapeutische Praxis und nicht so sehr die Profis. Ich kenne eine Studie, die das wirklich mal miteinander vergleicht, was den Stress angeht, und dann feststellt, ja, also Profis vor der Aufführung, das ist jetzt nicht so ganz das Entspannende dann beim Singen, im Unterschied zu einem Laienensemble oder einfach zu einer Probe, wo man weiß, es geht noch um nichts, sondern man singt auch um des Singens willen.
Und wenn ich da kurz ergänzen darf, weil das ist so, dass im Idealfall natürlich zusammenkommt, dass also auch der Profi sich über seine Berufszeit weg diese Freude erhält, trotz oder gerade wegen des hohen Anforderungsprofils, wenn man vor Mikros steht oder wenn wichtige Konzerte sind, sich eben so den Urgrund, warum man das eigentlich tut, warum man diesen Beruf gewählt hat, nämlich dieses unglaublich faszinierende, tolle Erlebnis, in der Gruppe einen Klang zu erzeugen, dass das doch möglichst die Hauptmotivation bleibt. Und dann darf man gern auch mal vor der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufgeregt sein.
Ich musste jetzt gerade noch mal über das nachdenken, Frau Wald-Fuhrmann, was Sie da gesagt haben zu den intensiven Momenten. Also mir sind da jetzt auch noch mal die griechische Mythologie eingefallen und dieses Bild der Sirenen, die ja auch für eine verführerische Kraft des Gesangs stehen, ne? Also die Seeleute wurden eben von diesem Gesang der Sirenen ja angelockt und verunglückten dann vor den Inseln der Sirenen, ne? Zerschellten da mit ihren Schiffen. Martin Fleiderer, das ist doch auch irgendwie eine Konstante im Gesang, also vor allem auch im Gruppengesang, ne? Dieses Verführerische, ja auch fast schon Gefährliche daran, oder?
Ob es gefährlich ist? Ja, ich würde es versuchen, positiv zu wenden. Es ist ja so, dass man heute sehr viel Gesang hört, also gar nicht mehr unbedingt singt. Also man hat natürlich einen Gesangshintergrund, im Kindergarten, in der Schule wird gesungen. Es gibt diese frühe Kommunikation mit der Mutter, die ja auch über die Stimme abläuft. Das ist also schon was ganz Nahes, was man kennt. Man fängt auch früh an, als Kind mit der Stimme zu spielen. Und dann ist man natürlich fasziniert, wenn man andere Stimmen hört, die nochmal was anderes können als man selbst, die nochmal andere Ausdrucksmittel mit ranziehen, andere vokale Möglichkeiten mit einbinden. Und was ich immer sehr faszinierend finde, ist dann, wenn man Jugendlichen zuhört, die können manchmal perfekt ihre Stars nachahmen. Also die singen mit zu den Aufnahmen,
das stimmt,
ahmen das nach, ja, und schlüpfen da quasi in ein vokales Kostüm rein. Man kann das natürlich im Kontext sehen von Identitätsfindung. Man probiert verschiedene Rollen aus. Also die einen, die nehmen dann eben die coolen Rapper und rappen, wie die bewegen sich dann auch noch so. Die anderen schauen eher Balladensängerinnen nach und kleiden sich auch so, aber ahmen dann auch die Stimme nach. Also dieses Nachahmen von Stimmen, Mitsingen von Stimmen, ich glaube, das ist ein extrem weit verbreitetes, ja, Freizeitaktivität, würde ich fast sagen. Also was man durch den Alltag hindurch macht, einfach mitsingen, die Musik, die man gerade hört. Und das ist eben ein Bereich, der jetzt übers Chorsingen natürlich weit hinausgeht. Bei Chören muss man immer so eine institutionalisierte Form annehmen. Man braucht jemanden, der das organisiert. Man hat einen Raum, man hat eine feste Zeit. Dieses Singen im Alltag ist, denke ich, noch viel, viel verbreiteter. Und da versucht man diese Faszination, die Stimmen ausüben, dann doch auch irgendwie runterzuholen, indem man es in den Alltag einbaut und indem man selber auch einfach mitsingt, nachahmt und so mit den Identitäten auch spielt. Also quasi, wie wäre das, wenn ich jetzt Mariah Carey bin oder wenn ich Madonna bin oder wenn ich Jay-Z bin? Also ich finde das eine extrem faszinierende Sache, wie verbreitet das ist und wie diese Faszination dann doch auch in eine, ich sag mal, aktive Musikrezeption umgesetzt wird. Und fernab von Hochschulen und von Musikschulen und von Chören im Alltag ist, glaube ich, extrem verbreitet.
Ich wollte noch was ergänzen zu Ihrem Aspekt, wenn ich darf. Dem mit der Faszination und der Gefährlichkeit vielleicht auch von Stimmen. Ich glaube schon, dass Sie da auch, zusätzlich zu dem, Herr Fleiderer, was Sie gesagt haben, dass das dass Sie da einen wichtigen Punkt ansprechen, denn solche Mythen oder Legenden wie die von den Sirenen gibt es auch in anderen Kontexten. Ich wohne ja hier um die Ecke vom Loreley-Felsen, ne? Das wäre die nächste im Bunde. Also das ist dann aber die einzelne Stimme, die jemand anderes hört, ne? Das ist ein bisschen etwas anderes als das, worüber wir bislang geredet haben, das vor allem gemeinschaftliche Singen. Aber die einzelne faszinierende Stimme, die jemand anders hört und die eben entweder erotische Faszinationskraft ausübt oder eine ähnlich geartete, der man sich dann fast nicht entziehen kann. Und ich meine, man kann sich ja mal fragen, warum sind da 99,5% der populären Musik Vokalmusik? Nicht nur, weil man dadurch über Texte Messages verbreiten kann, sondern offenkundig auch, weil uns Stimmen faszinieren und interessieren. Und wir kennen das ja oft genug, dass bestimmte Sängerinnen und Sänger eben gerade wegen der bestimmten Qualität ihrer Stimme, es muss ja nicht immer eine schöne sein, aber eine charakteristische, irgendwie besondere, anziehende, faszinierende, dass die gerade deshalb so gemocht oder geliebt werden von den Fans.
Naja, wobei ich schon sagen würde, es ist, leuchtet mir ein, dass Stimme einfach besonders fasziniert, weil wir ja alle Stimmen haben. Also so ein Instrument, eine Kirchenorgel, klar, die fasziniert auch irgendwie, aber da habe ich keinen so Zugang dazu. Da weiß ich nicht, wie ist das gebaut, wie machen die eigentlich die Klänge. Bei der Stimme wissen wir das zumindest der Möglichkeit nach, das liegt in dem Organ, das ich selbst auch habe. Und so kommt man, glaube ich, auch zu dieser Nachahmung. Und das Erstaunliche ist ja, dass die populäre Musik, populäre Gesang auf der einen Seite fasziniert, auf der anderen Seite dann aber oft auch Gesangsweisen anbietet, die ich tatsächlich nachahmen kann. Also die eigentlich gar nicht so schwierig sind, die sehr nah an der Alltagssprache sind. Ich muss da nicht lang Vokale aushalten mit einem schönen Vibrato und einem schönen Stimmklang, sondern die Konsonanten sind wichtig. Eine gewisse Individualität der Stimme ist wichtig, eine gewisse Körperlichkeit, Rauigkeit, Atmer werden gehört. Das ist so eine Sache, also auf der einen Seite Faszination, aber auf der anderen Seite auch ein Angebot, mir diese Stimme anzueignen und die auch nachzuahmen. Also sie ist schon im Bereich meiner Möglichkeiten. Aber es ist klar, es ist immer beides drin, sonst wäre das ja auch nicht so faszinierend. Ich finde es halt spannend, dass es dann inzwischen eben die vielen YouTube-Videos gibt, wo Songs nachgesungen werden und zum Teil auf hervorragendem Niveau, also Popsongs nachgesungen werden und die ganzen Castingshows, wo irgendwelche Kinder, Teenager, junge Erwachsene in die Rollen schlüpfen von ihren Stars. Also das sind immer diese doppelten Angebote. Zum einen, der Star ist ganz weit entfernt und nicht erreichbar und faszinierend. Auf der anderen Seite kann es dann aber doch auch schaffen, wenn ich mich ein bisschen reinknie und wenn ich eben dieses Nachahmen übe. Und ich, wie gesagt, ich finde dieses Nachahmen von Sängern, von Popsongs, von Stimmen, das ist wirklich sehr, sehr verbreitet. Ich habe jetzt keine Zahlen dafür, ob das verbreiteter ist als Chorgesang, aber ich würde mal vermuten.
Sicher.
Herr Speck, inwiefern hängt für Sie Gesang auch mit Schauspiel zusammen? Mit dem Nachahmen auch von Emotionen oder bestimmten Posen und so weiter?
Ja, da gibt es eine ganz direkte Verbindung und ich würde auch gern anschließen an meine Vorredner und das freudigst unterstützen, diesen sinnlichen Aspekt, diesen unglaublichen sinnlichen Reiz einer Stimme, die ja gleich Mensch ist, also und zwar das Gleichheitszeichen umfassendst gedacht und das beschränkt sich ja nun nicht auf die rein lautliche Äußerung, sondern da geht es um Situationen, da geht es um situative Kontexte, wenn Sänger sich in einem dramaturgischen Kontext befinden, wenn es eine Figur ist, dann redet die ja mit jemandem, die guckt jemanden an, während sie ihre Arie singt oder sie versenkt sich in Meditation oder sie ist suggestiv oder evokativ, also der schauspielerische Bereich ist, denke ich, gar nicht zu trennen vom Gesang, ja, sondern das ist ein Bestandteil dessen, was wir tun, weil es sei denn, wir haben ein lyrisches Ich in einem Liederzyklus, aber selbst das ist ja mit sich und der Welt in Kontakt, spielt das eine große Rolle.
Man könnte hier ja ergänzen, also ich stimme dem voll und ganz zu, dass dieses sich selbst und seine Persönlichkeit nach außen kehren mit der Stimme, mit dem Gesang, könnte man sagen, ist auch schon so eine, ja, ich will das nicht sagen Ideologie, aber es ist eine Sache, die eben sehr leicht postuliert wird. Profis wissen, sie müssen immer auch schauspielen, sie müssen auch immer sich inszenieren, damit ihre Botschaft ankommt. Sie können nicht nur einfach ihr Inneres nach außen kehren, das ist dann ganz authentisch und ehrlich und wahrhaftig. Es ist immer dieses Schauspielerische dabei, dieses Inszenatorische und es wird eher in manchen Bereichen eben als ehrlich und als unbeeinflusste Emotion verkauft, die dann fasziniert oder betört. Das gehört, glaube ich, mit zu dieser Ästhetik dazu.
Wobei ich, wenn ich kurz ergänzen darf, da glaube ich, gibt es einen feinen Unterschied oder einen schmalen Grad zwischen dieser Inszenierung und der Authentizität und Wahrhaftigkeit. Ich denke, dass vor dem Ausdruck die Empfindung steht. Und wenn die ehrlich, authentisch und aus dem Kontext entwickelt ist, dann wird sich auch das ebenso authentisch vermitteln. Also das, was man oft so als aufgesetzten Ausdruck bei Sängern ja durchaus auch empfindet, ich glaube, das ist nicht gemeint, sondern das tatsächliche in Verbindung treten mit der Musik, mit dem gedacht Gemeinten, wofür wir ja als Interpreten ein weites Feld eben haben, weil wir in der Regel die Komponisten nicht mehr fragen können, wie das gedacht ist, und dem durch das eigene Erfahren und seriösen sich beschäftigen mit der Musik, dann eben zum Klang werden zu lassen.
Darf ich da als Historikerin was einwerfen? Ja. Herr Speck, Sie wissen das selbst, aber was Sie da gerade formuliert haben, ist im Grunde die Ausdrucksästhetik des 18. Jahrhunderts. Karl Philipp Emanuel Bach hat das schon gesagt in der Form. Damit ist auch gesagt, das ist eine historisch erfundene, und davor im 17. Jahrhundert beispielsweise Barockoper und so hat man ganz anders gedacht, wie man als Sänger, Sängerin, Schauspieler agieren muss, um die emotionale Reaktion beim Publikum zu erzeugen. Und das war eher eine Theorie des guten Handwerks. Ne? Also ich weiß was ich mache, wie ich meine Hand zu halten habe, wie ich mimisch nachahme eine Person, die eine bestimmte Emotion hat, und wie ich dann meine Topos-Arie, meine Zornes-Arie singe, und dann kommt es rüber. Also auch das ist eine ästhetische Theorie und kein biologisches Gesetz, will ich nur sagen. Mhm. Also was nicht heißt, dass es nicht funktioniert im Kontext der Kultur, in der wir nun mal leben.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wie viel Persönlichkeit sich denn dann auch im Singen zeigt und wie authentisch es ist und wie wenig es dann doch auch authentisch manchmal ist. Das würde ich gerne mal auf ein Beispiel runterbrechen. Jetzt im Lockdown, im ersten Lockdown gab es in Italien ja diese ganzen Balkonkonzerte, ja sehr oft auch mit Gesang. Was war denn das für ein Gesang? Wie authentisch ist der und wie viel Spiel steckte in diesem Gesang? Wenn wir es mal auf so ein ganz banales Beispiel runterbrechen würden, Freiwillige vor.
Da habe ich eine sehr konkrete Idee zu.
Bitte.
Das, was da passiert ist in Italien, ist etwas, was man gut auf einen Begriff bringen kann, den Heinrich Besseler, Musikwissenschaftler, um 1950 mal geprägt hat, die Unterscheidung zwischen Darbietungsmusik und Umgangsmusik. Darbietungsmusik ist das, was wir im Westen typischerweise kennen. Profis singen für andere und eben die anderen sind das Publikum und hören zu. Während Umgangsmusik Musik ist, wo das Machen und das Rezipieren nicht so wirklich getrennt voneinander ist. Das typische Beispiele sind eben Singen in der Kirche oder Lieder auf dem Feld der Arbeiter oder von Seeleuten oder so. Und wie gesagt, im Westen sind wir jetzt schon sehr auf der Seite der Darbietungsmusik in den letzten Jahrhunderten angekommen. Und für mich war eigentlich das Faszinierende an ganz vielen dieser Musizierformen im Corona-Lockdown, und Balkonsingen ist da ein besonders prominentes dafür, dass ich das so sehen würde, dass hier eigentlich wieder die Umgangsmusik eingezogen ist. Es ging jetzt nicht mehr um Darbietung, die dann möglichst schön und makellos und wie auch immer sein muss, sondern es ging um das bedeutungsvolle Tun. Das Balkonsingen hatte ja einen Zweck, jenseits der musikalischen Aufführung eben Leute zu trösten, eine Gemeinschaft in der räumlichen Distanz trotzdem herzustellen. Dafür eignet sich halt Musik besonders gut. Oder gemeinsames Musizieren, nicht Musik, gemeinsames Musizieren. Auch die Lieder, die dann musiziert wurden, hatten ja plötzlich wieder eine Bedeutung. Die waren nicht irgendein rein ästhetisches Repertoire mit Kunstwerk, die hatten eine Bedeutung. Und Sie können das jetzt auch auf den Begriff der Authentizität bringen, aber das ist vielleicht gar nicht der einschlägige, sondern es ist plötzlich ein Musikmachen als Alltagshandeln im Versuch, miteinander diese schwierige Situation zu adressieren, zu verarbeiten und im besten Fall irgendwie zu überwinden oder wenigstens zu mindern in ihren negativen Auswirkungen.
Mir ist ja auch nochmal durch den Kopf gegangen, dass in Italien ja dann damals ja auch wirklich sehr viel Angst herrschte. Und es gibt ja dieses Phänomen, also jeder kennt es, wenn man Angst hat, dann fangen viele zumindest an zu singen. Und das sozusagen in Italien richtig im Kollektiv geschehen sein könnte. Herr Speck, wie haben Sie das gesehen, diese Bilder damals aus Italien? Waren Sie vielleicht selber auch ein Balkonsänger?
Nee, muss ich sagen, ich habe leider keinen Balkon, aber ich war sehr berührt, als ich das gesehen habe, weil es so spürbar war, dass das Singen plötzlich so einen inneren Echoraum auch eröffnet und dieses einfach als Selbstzweck, dieses Singen an sich, das sich äußern über die stimmliche Aktion, das Rauslassen von jeglichen Gefühlszuständen, so eine unmittelbare und erstmal zweckfreie Wirkung hatte, die vielleicht auch dem einen oder anderen in der Mentalität der Italiener vielleicht auch ein bisschen näher ist als der unseren, aber jedenfalls fand ich das ganz, ganz berührend und beglückend. Und wenn ich das ergänzen darf zu vorher, das Tolle ist ja, dass wir mit dem Singen von jeglichen stilistischen Eigenheiten absehend überall mit uns in Kontakt treten können, ob wir in der Barockoper sind, ob wir eine romantische Musik machen oder auch die moderne Musik, dass das absolut das Faszinierende ist. Singende, klingende Medium, was eben ich heißt und gleichzeitig ein soziales Wesen ist, was den Austausch sucht. Und ich glaube, da sind wir als Sänger, wenn wir es gut machen, über die stilistischen Eigenheiten raus immer sozial agierend tätig.
Ja? Ach so, ich hätte jetzt gerade mal wenn Lust, das vorher aufzunehmen, was Frau Wald-Fuhrmann gesagt hat. Es wird immer so positiv gesehen, der Gesang. Es gibt sicher auch Negativbeispiele. Vielleicht kennen wir auch die gröhlenden Horden, die durch die Innenstädte ziehen, durch die Vergnügungsmeilen und wo wir dann denken, oh, die nehmen jetzt aber den öffentlichen Raum ein mit ihren Stimmen, das finden wir jetzt nicht so gut. Also das ist auch Umgangsmusik, das ist auch etwas, was aus der Seele kommt oder in Fangesänge in Stadien, das sind ja nicht nur die eigenen Clubs, sondern auch die bösen Hooligans, die dann da singen und auch eine auch gewisse Rassisten Macht singen. Entfalten. Also nur mal so als Gegenakzent, also diese Umgangsmusik und Singen, es ist nicht alles so, dass man das dann immer nur positiv bewerten muss. Vielleicht muss man manches ja auch kritisch sehen oder es gibt Chöre, wo wir sagen würden, oh, mit diesen Leuten möchte ich aber nicht zusammen singen. Nur mal so in den Raum
genau, geworfen. Die alte Idee, der alte deutsche Spruch, dass böse Menschen keine Lieder haben, das stimmt eben einfach nicht. Und was Sie hier ansprechen, Herr Pfleidere, ist genau die andere Seite dieses Gemeinschaftseffektes von Musik, wenn man auch mal so rückguckt in die Geschichte der Menschheit und was man da irgendwie über musikalische Praktiken vielleicht sagen kann, dann wird schon ganz deutlich, Gemeinschaften nutzen Musik eben für diesen Aspekt ihrer eigenen Gemeinschaft zu stärken, herzustellen, aber eben auch anderen kundzugeben. Und das ist oft genug leider eine Abgrenzung von den anderen. Ein berühmtes Beispiel in dem Kontext, was man da meistens zitiert, ist der Haka der Neuseeländer. Das klingt wirklich furchteinflößend. Und das war auch irgendwie so ein Kriegsgesang-Tanz. Gibt es immer noch, ist heute, glaube ich, irgendwie die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft macht das immer vorweg durch ihre Cheerleader oder so, wie ich mich jetzt nicht drauf verhaften lasse, aber geht in die Richtung, aber ist eben so ein traditioneller Gesang-Tanz.
Sehr bodenständig klingt der, ne?
So kann man es ausdrücken.
Damit man sich vorstellt, aber, ne, genau.
Ja, eben so furchteinflößend. Und der dient eben genau dazu, dass die, sagen wir mal, die Kriegertruppe sich wechselt, also miteinander aufputscht damit und zugleich dem Gegner Furcht einflößt. Und das ist leider historisch gesehen ein Beispiel von gemeinschaftlichem Musizieren, was wir sehr häufig finden. Und tatsächlich, das ist die dunkle Seite der Macht.
Man könnte ja auch sagen, dass die Struktur von beispielsweise Chören ja auch nicht das Allerdemokratischste per se sind. Ne? Also einer gibt den Takt vor, die anderen singen mit. Das ist ja auch ein Gedanken, den gab es ja dann doch auch mal bei so Musikwissenschaftlern. Oder also zum Beispiel bei Jacques Attali gab es das. Oder Komponisten wie Cornelius Cardio haben sich ja auch mit solchen Themen beschäftigt, dass gerade solche Orchester und Chöre auch beispielsweise ja doch auch zentral organisiert sind. Herr Speck, wie gehen Sie mit dieser Frage um? Was denken Sie, wenn Sie das hören?
Also ich kann nur sagen, dass ich für mich dann ganz schönes Modell, glaube ich, gefunden habe, das Primus Inter Pares, der sich vielleicht auch aufgrund seiner Biografie, weil ich eben auch als Sänger ausgebildet bin, da so fühlt, dass er jederzeit auch gerne auf der anderen Seite stehen würde und gerne in Augenpaare blickt, die ihn dazu motivieren, schöne Musik zu machen und dazu helfen. Selbstverständlich muss organisiert werden und selbstverständlich gibt es Impulse, die kommen müssen. Aber wie es Herr Pleiderer eben so schön gesagt hat, gibt aber die tollsten Momente sind dann die, wo man sich eigentlich in die erste Reihe setzen könnte und den Chor alleine lassen kann, weil es so zusammengekommen ist und so von alleine auf eine Welle kommt, dass man sich auch selbst überflüssig gemacht hat. Das sind eigentlich die tollsten Momente. Aber es ist natürlich auch toll, wenn man dastehen darf und diese Energie dann einfach weitergibt und von vorne bekommt und man spürt das Publikum im Rücken. Also das hat schon Suchtpotenzial.
Ja, Musikensembles sind immer auch eine Sozialform und es gibt halt je nach musikalischem Repertoire, nach Kultur, nach Jahrhundert, nach Gattung sehr unterschiedliche Sozialformen, die von dem Führerprinzip, ne, Sinfonieorchester, bis zu ja sehr, ja, basisdemokratischen Formen reicht. Das wären dann so all die kleinen Ensembles mit improvisatorischen Anteilen wie im Jazzbereich oder so. Und das ist, sind teilweise haben die Gattung haben ja alle auch ihre Geschichte oder eben so sowas wie das große Sinfonieorchester mit Dirigent kommt nicht zufällig aus dem 19. Jahrhundert. Also die spiegeln auch immer Gesellschaftsformen jenseits der Musik wider. Aber das Schöne ist dann immerhin, dass es so ein breites Angebot gibt. Und wenn man das ein bisschen reflektiert, jeder und jede da auch eine Form findet, die ihm und ihr entspricht.
Wenn wir das jetzt alles mal mitnehmen, also die ganzen vor allem positiven Aspekte des Gesangs und des Singens, von denen wir gesprochen haben, von der Stressreduktion bis hin zu der gemeinsamen Atmosphäre und dem gemeinsamen Singen und so weiter und so fort, bis hin natürlich auch zu den negativeren Aspekten, die es auch irgendwie gibt. Jetzt haben wir natürlich diese Situation, dass wir eben in diesem, naja, manchmal faktischen Gesangsverbot leben. In Kitas wird nicht gesungen, in Schulen wird nicht gesungen, in Kirchen wird selten gesungen oder kaum gesungen und so weiter und so fort. Wie schauen Sie denn nochmal jetzt vor dem Hintergrund all dem, was wir da gesprochen haben, Frau Wald-Fuhrmann, wie schauen Sie denn auf das alles, was da gerade passiert?
Es fehlt, also denen von uns, die ab und an vorher in Gemeinschaft gesungen haben, denen fehlt einfach etwas und das ist in erster Linie das gemeinschaftliche Erleben. Wir haben ja vorhin schon gesagt, man kann sich Gesang von CD anhören, man kann zu Hause selber singen. Das machen auch viele und das machen wahrscheinlich mehr als vorher. Aber das Musizieren alleine erfüllt andere Funktionen und Zwecke als das gemeinschaftliche Musizieren. Und ich habe es zu Beginn schon gesagt, alle Corona-Regeln laufen ja leider darauf hinaus, dass uns Gemeinschaftlichkeit, soziale Kontexte wegbrechen, eben auch im Musizieren. Da ist das eigentlich nur ein Beispiel von vielen und eben vielleicht ein Beispiel von Gemeinschaft, das noch beglückender ist, als miteinander in der Kneipe was trinken oder irgendeine Party zu machen. Aber da bin ich vielleicht auch, habe ich so meine eigene Vorstellung. Also das würde ich sagen, es geht jetzt nicht die Welt davon unter. Also wir müssen irgendwo auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein bisschen auch ein Luxusproblem, würde ich jetzt mal ehrlich gesagt hier auch noch einbringen wollen. Es ist einfach ein schöner Aspekt des menschlichen Miteinanders und Menschen sind nun mal soziale Wesen, der uns dadurch fehlt. Und es gibt Ersatzangebote und da ist man schon kreativ gewesen, kann man vielleicht noch weiter kreativ sein. Und wenn man weiß, sie sind ein Ersatzangebot, um einen zu helfen, diese Zeit zu überbrücken, dann hat das auch seinen Wert.
Martin Fleiderer, Kita, Stadion oder Karaoke-Bar, wo finden Sie, dass es am schlimmsten ist, dass man nicht mehr singen kann?
Naja, das sind schon diese gemeinschaftlichen Anlässe im Chorgesang. Also ich denke auf der einen Seite, die diese Erfahrungen schätzen, die spüren eben schmerzhaft, wie wichtig das ihnen ist. Und das ist ja auch zumindest eine wichtige Erkenntnis, dass man sieht, nee, richtig glücklich bin ich nach einer Woche nur, wenn ich meinen Chorabend auch gehabt habe. Das könnte ja so eine Erkenntnis sein. Auf der anderen Seite würde ich halt immer auf diese institutionalisierten Formen schauen, was es da jetzt wirklich für strukturelle Probleme gibt. Dass ein Chorleiter kein Geld mehr hat, um seinen Beruf weiterzuführen und vielleicht dann auch Chöre dauerhaft schließen muss, dass Mitglieder austreten, weiß ich nicht, aber dass zumindest keine neuen dazukommen. Also die Chöre werden keine Neuzugänge haben und es ist ja immer eine Fluktuation da. Dass es keine Konzerte gibt, die dann doch auch Chöre bekannt machen, attraktiv machen. Das sind alles solche mittelfristigen strukturellen Folgen, wo man eben sehen wird, wie das aufgefangen werden kann, wie das durch Finanzhilfen aufgefangen werden kann gegenüber denen, die eben davon auch leben müssen. Und ja, bestenfalls ist dann eben im nächsten Sommer alles vorbei und es geht weiter als zuvor. Und ein paar Menschen haben erkannt, nee, das ist was ganz Wichtiges in meinem Leben. Da werde ich noch mehr Energie reinstecken und vielleicht auch nochmal meine Nachbarn und Freunde überzeugen. Kommt doch auch in den Chor. Ich möchte die Erfahrung mit euch teilen. Das könnte ja auch ein positiver Effekt sein. Aber man darf, glaube ich, diese strukturellen Folgen nicht aus den Augen verlieren, die ökonomischen Folgen und da, wo eben wirklich Menschen ein Einkommen wegbricht.
Das war das SWR2-Forum. Land ohne Lieder. Was bewirken Gesangsverbote in der Pandemie? Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Professor Dr. Martin Fleiderer, Musikwissenschaftler an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, Holger Speck, Dirigent und Professor für Gesang an der Hochschule für Musik Karlsruhe, Professor Dr. Melanie Wald-Fuhrmann, Musikwissenschaftlerin und Direktorin der Abteilung Musik am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.